Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 50 angelangt und nehmen auf am Mittwoch, den 22. Mai um 21 Uhr abends. Ja, wir haben eine Jubiläumsausgabe, meine Freunde. 50 Folgen. Ich kann mich gut erinnern. Guy, du hast es vorhin gesagt. Juli 23 sind wir gestartet. Wenn ich da die ersten Folge anhöre, da stehen mir die Haare zu Berge. War zwar super spannend, Pionierarbeit für uns, aber hat sich schon einiges verändert. Was waren für dich so die größten Veränderungen seit der ersten Folge?
Ja, ich meine, wir hatten da ein ganz anderes Format. Wir waren im Studio zu zweit oder zu dritt und da musste man ultra leise sein. Und jetzt sind wir ins Home-Studio gegangen mit Riverside, wo wir aufnehmen, auch schon seit irgendwie 30 Folgen oder mehr. Und das war eine echte Verbesserung von der Qualität und ich glaube, wir sind auch besser vorbereitet. Und dann vielleicht eine der wichtigsten persönlichen Veränderungen. Irgendwie so letztes Jahr im Sommer hat mich einmal auf einem Event irgendein Wildfremder angesprochen. Hey, du bist doch der Burnrate macht. Mega cool. Und dann waren so ein Startup Days 2024, habe ich 5 Personen darauf angesprochen. Jetzt ist ganz normal. Irgendwie an jedem Startup Event spricht man mit allen. Ah, oh, Burnrate, hey cool, ich höre es im Gym, ich höre es beim Fahrradfahren. Ja, im Auto ist immer gut, da abgedatet zu werden. Ja, ist schon noch witzig da von der nicht Public Person zu Public Person zu werden in unserem Ökosystem.
Ja, absolut. Ja, ich werde oft gefragt, wie werdet ihr euch weiterentwickeln? Macht ihr jetzt auch Video, also Bildmaterial? Da sind wir ein bisschen hin und her gerissen. Ich durfte vor kurzem bei einem Podcast dabei sein, wo dann, das war mit Aufnahme, dann auch Veröffentlichung auf YouTube. Das ist sicherlich ein Aspekt oder ein Thema, was wir verändern könnten. Vor kurzem haben wir ja begonnen, auch Englisch zu produzieren, beziehungsweise wir nutzen KI, um unsere Stimme wie auch den Inhalt direkt zu übersetzen. Und haben wir die letzte Woche das erste Mal publiziert und das Feedback war sehr positiv, ein bisschen awkward, sich selber die eigene künstliche Stimme dazu hören, aber absolut. Tut eigentlich gar nicht so schlecht, fast schon besser als wir live. Genau, aber von dem her, es gibt schon noch natürlich Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall freut es uns sehr, dass ihr mit von der Partie seid. Wir können inzwischen auf eine sehr treue Hörerschaft zählen, was uns natürlich sehr, sehr freut. Auch positiv, wir können heute einen neuen Partner verkünden, nämlich das Upscaler-Programm. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen, dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von Experten. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Ihr könnt das gerne selber anschauen auf www.upscaler.ch. Ja, es freut mich sehr, dass wir Upscaler als neuen Partner hier kommunizieren können. Wirklich ein Top-Sponsor mit sehr viel Erfahrung. Wir werden mit Ihnen auch dedizierte Folgen aufnehmen und über Startups, die dort im Programm sind, dann reden. Zusammen mit Peter Steli, dem Leiter des Upscaler-Programms. Super Sache. Gehen wir zum Podcast. Guy, mit was beschäftigen wir uns heute?
Ja, heute haben wir in den News die Massenentlassung bei Climeworks, dann Nvidia investiert in Quantentechnologien und das neue MIT Accelerator-Programm in der Schweiz. Im Schwerpunktthema thematisieren wir den stillen Aufstieg der Schweizer Venture-Capital-Szene im Jahr 2025 und danach gehen wir auf die Crowdfunding-Kampagne von Perivision auf Omnium, unserem Partner, ein und dann nehmen wir als Transaktion der Woche die 42 Millionen Series B von Aktia bzw. Neuhilo.
Genau, kommen wir zu den News der Woche. Du hast es gesagt, Massenentlassung Climeworks. Wir wollen hier nicht nur frohe Botschaften verkünden, sondern auch vielleicht weniger positive Botschaften. Und in den letzten Tagen gerät das durch das Cleantech-Startup Climeworks in die Schlagzeilen. Allerdings nicht im positiven Sinne. Das Unternehmen, das sich auf Direct Air Capture, DAC, spezialisiert hat, also die Abscheidung von CO2 direkt aus der Umgebungsluft, sah sich mit einer Welle kritischer Berichterstattung konfrontiert. Ihr habt es vielleicht gelesen. Es war eigentlich überall publiziert, in 20 Minuten, in der NZZ, sehr breit und auch gut kommentiert, aber auch der Blick hat darüber berichtet. Also es wurde eigentlich sehr breit thematisiert und diskutiert. Grund für die Entwicklung sind enttäuschende Leistungsdaten ihrer isländischen Anlagen sowie auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, die zu einem geplanten Stellenabbau von über 10% führen. Das ist in der Schweiz gesetzlich eine Massenentlassung. Ein Bericht aus Island enthüllte zudem, dass die neue Mammutanlage, die für eine jährliche Kapazität von 36.000 Tonnen CO2 ausgelegt ist, in den ersten 10 Monaten lediglich 57 Tonnen eingefangen hat, netto sogar nur 105 Tonnen, wenn man die Emissionen der Lieferkette berücksichtigt. Auch die ältere Orca-Anlage hat ihre Zielwerte offenbar bisher nicht erreicht. Zudem belaufen sich die Kosten pro Tonne CO2 derzeit auf etwa $1,000, was das Ziel von $100 pro Tonne in weite Ferne rücken lässt. Ja, Guy, angesichts der massiven Diskrepanz zwischen den angekündigten Kapazitäten und den tatsächlichen CO2-Entnahmen, ist das ein typischer Skalierungsschmerz, den wir hier sehen, einer jungen Technologie, oder hat Climeworks seine Leistungsversprechen schlichtweg überzogen?
Ja, ich glaube, das ist ein wenig von beidem. Auf der einen Seite erleben wir bei Climeworks tatsächlich typische Skalierungsschmerzen. Ich meine, Direct Air Capture ist technologisch extrem anspruchsvoll, es ist extrem kapitalintensiv und bewegt sich auch in einem Markt, der regulatorisch und auch wirtschaftlich noch absolut am Anfang steht. Und das ist im heutigen Umfeld, wo die Nachhaltigkeit wieder ein bisschen ins Rücktreffen gelangt ist, zu Verzögerungen kommt und es große Unsicherheiten hat und auch zu Personalabbau kommt. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht groß. Und vielleicht zum Leistungsversprechen, da muss man auch sagen, also würde ich auch sagen, Climework hat in den letzten sicher die Erwartungen massiv geschürt und vielleicht aus heutiger Sicht etwas zu ambitionierte Ziele aufgestellt. In den letzten Jahren war der mediale und politische Druck extrem hoch, schnell Lösungen für CO2-Entnahmen zu präsentieren, also CO2-Entnahmen aus der Luft. Und Climeworks war extrem gut darin, sich als globale Vorzeigetechnologie zu positionieren. Und das brachte halt eine große Sichtbarkeit, viel Kapital. Sie haben 600 Millionen im 2022 aufgenommen und wurden dabei zum Unicorn. Sie hatten viele politische Unterstützung und deshalb erstaunt es auch nicht, dass heute diese Massenentlassung extrem prominent kommuniziert wird. Ich meine, wer sich medial so exponiert, da ist halt die Fallhöhe auch extrem hoch und die Erwartungen sind immens. Ich hoffe aber schon, dass Climeworks mit dem Kostenschnitt, den sie nun machen, mit den Massenentlassungen, die sie früh genug gemacht haben und sich nun in eine Position der Stärke bringen können, woraus sie die Technologie effektiv auf den Stand, wo sie hinkommen wollen, entwickeln können und dann von da aus wieder nachhaltig wachsen können.
Ja, ich konnte heute mit einem Investor lunchen und er hat mir noch ein paar Insights gegeben, die ich hier natürlich nicht alle kommunizieren kann. Aber ich glaube schon auch, dass das Ganze jetzt nicht so ideal kommuniziert worden ist. Man weiß, dass eine Massenentlassung halt medial immer sehr kritisch kommentiert wird. Und vielleicht hätte man das ein bisschen anders machen können, weil ich finde, die Äußerungen auch vom Management waren hier in meinen Augen nicht ideal. Ich weiß, es ist immer sehr schwierig in solchen Situationen, vor allem wenn dann negative News herauskommen. Aber ich finde, das wurde jetzt nicht unbedingt professionell gemanagt. Ist ja auch nicht unbedingt die Kernkompetenz von Gründerinnen und Gründern, jetzt in einer solchen Situation dann zu performen. Aber es lohnt sich eben schon, das hat man hier einmal mehr gesehen, auch in das Thema Kommunikation zu investieren und sich zumindest professionelle Hilfe dann zu holen, wenn sowas auch passiert, dass man ready ist to shoot. Und das war hier wahrscheinlich nicht optimal. Ich habe auch mit Vertretern der ETH gesprochen und wollte da wissen, ja, ist das jetzt alles nur heiße Luft im wahrsten Sinn vom Wort oder hat Climeworks wirklich Potenzial? Und dort sind die Antworten sehr unterschiedlich. Die einen sind immer noch felsenfest überzeugt, dass das wirklich ein absolutes Unicorn werden könnte mit viel Potenzial und die anderen sind dann schon eher kritisch geworden. Also ich glaube schon, es gibt heute mehr kritische Stimmen als noch vor ein paar Jahren, aber es ist halt immer so und das heißt jetzt noch lange nicht, dass Climeworks kein Erfolg werden wird, aber ich glaube schon, die Luft ist dünner geworden und man muss jetzt relativ schnell auch Erfolgserlebnisse kommunizieren können, sonst könnte es kritisch werden für die Firma und für die Folgefinanzierung beziehungsweise für den Going Concern. Das zu Climeworks. Wir werden da dranbleiben und versuchen natürlich mehr Informationen zu gewinnen. Dann kommen wir zur zweiten News. Das traditionsreiche Schweizer Internat Le Rosé geht eine Partnerschaft mit MIT Design X ein, dem Venture Accelerator des MIT. Gemeinsam starten sie ein Innovationsprogramm auf dem Campus in Roll, das MITs unternehmerischen Geist nach Europa bringen soll. Ziel ist es, frühe Startup-Projekte aus aller Welt in einem inspirierenden Umfeld zu fördern, so sagt man es zumindest, das eben akademische Exzellenz mit internationalem Unternehmertum verbindet. Die Teilnehmenden erhalten Zugang zu Methodik, Coaching und Mentoring nach MIT-Standards und profitieren gleichzeitig von exklusiven Le Rosé-Netzwerk. Scheint nach einer Win-Win-Situation auszusehen. Die Initiative soll nicht nur Talente fördern, sondern auch der Schweiz als Innovationsstandort neue Impulse geben, haben wir Vertreter von Le Rosé mitgeteilt. Guy, was braucht es deiner Meinung nach, damit solche Programme mehr sind als nur Marketing und wirklich Impact in der Schweizer Startup-Szene erzeugen?
Ja, ich habe mir da mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde jetzt mal sagen, wichtig für den ersten Batch. Der erste Batch ist immer extrem relevant für solche Programme. Da müssen Sie wirklich Top-Ideen aufnehmen. Und da sind Sie jetzt auch dran mit der Ausschreibung, die Sie gemacht haben. Also würde ich mal sagen, check, da sind Sie auf gutem Weg. Da müssen Sie das schaffen, die PS der beiden Institutionen zu kombinieren und an den Boden zu bringen, dass also die Pferde in die gleiche Richtung springen und nicht irgendwelche Partikularinteressen jetzt von Le Rosé oder vom MIT in den Vordergrund treten. Das heißt dementsprechend das Netzwerk von Le Rosé und die Innovationskraft und das Programm vom MIT müssen sinnvoll zusammengebracht werden. Und ja, schlussendlich geht es eben um die Schweizer Startup-Szene und dementsprechend heißt es, es muss irgendwie ein offenes Programm werden und am Ende müssen die Startups auch ins Ökosystem integriert werden. Und das heißt eben am Schluss gute Pitching-Veranstaltungen organisieren, wo Teilnehmer des Ökosystems eingeladen werden, sich ja in dieses exklusive Netzwerk von Le Rosé und vom MIT einzubringen. Zu bringen und sich dort auch zu vernetzen.
Absolut. Wir sind gespannt, wie das dort weitergeht. Kommen wir noch auf einen spannenden Case aus der Tech-Welt. Nvidia, bekannt für ihre führende Rolle im Bereich KI und Grafikprozessoren, befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um in das Quantencomputing-Startup PsiQuantum zu investieren. PsiQuantum verfolgt einen innovativen Ansatz, indem es Photonen als Qubits nutzt und auf herkömmliche Halbleiterfertigungstechniken setzt. Das Unternehmen plant den Bau von Quantencomputern in Brisbane und Chicago und hat kürzlich eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 750 Millionen US-Dollar gestartet, angeführt von BlackRock mit einer Bewertung von stattlichen 6 Milliarden USD. Ja, Guy, angesichts Nvidias bisheriger Zurückhaltung gegenüber Quantencomputing, das hat ja Jensen Huang kürzlich auch gesagt in einer Ansprache, er sagt, praktische Anwendungen sind noch 20 Jahre entfernt. Wie interpretierst du diesen Strategiewechsel? Ist das ein Zeichen für einen Paradigmenwechsel oder eher ein Absichern gegen zukünftige Entwicklungen?
Ja, ich sehe das jetzt eher als Absicherung für die Zukunft und damit Nvidia hier einfach auf dem Laufenden ist, was im Quantenbereich geschieht. Ich meine, es ist für Nvidia ein Investment von ein paar hundert Millionen bei einer läppischen Bewertung von 6 Milliarden. Ich meine, das ist ja für Nvidia mit einem Nettogewinn von 70 Milliarden im 2024 und einer Marktkapitalisierung, ich habe es heute Nachmittag gerade noch nachgeschaut, von fast 3,5 Billionen US-Dollar. Das ist ja, indem sie nur einen Bruchteil, den sie da investieren, für einen Absicherungscheck in der nächsten Technologie.
Ja, ich habe schon ein bisschen gestaunt, weil Jensen Huang war schon sehr klar in seiner Aussage, dass er nichts, also nicht so, also ja, er hat so gesagt, Quantum sei spannend, aber wie gesagt, praktische Anwendungen erst in 20 Jahren umsetzbar. Also für mich hat er da Quantum komplett an den Kahn gefahren. Und jetzt das Investment, das finde ich schon noch interessant, oder? Dass diese Kehrtwende kommunikativ. Aber ja, wir werden sehen, wie das dort weitergeht.
Ja, ich glaube auch, Jensen Huang hat da gesagt, ja, hey, das ist noch weit, weit weg, weil er eben gerade den tollen Börsenkurs seiner eigenen Firma Nvidia schützen wollte und vielleicht den Hype, den es vor ein paar Monaten gegeben hat, um Quantum immer wieder neue Meilensteine durch die Medien gezogen und super positiv kommuniziert. Er wollte es einfach einordnen und hat es halt gerade ins andere Extrem kommuniziert, als das die Medien gemacht haben.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Und zwar in meiner aktuellen Meistermacher-Kolumne in der Bilanz gehe ich auf den stillen Aufstieg der Schweizer VC-Szene im Jahr 2025 ein, während die US-Tech-Branche mit politischer Instabilität, wirtschaftlicher Unsicherheit und auch strategischer Neuorientierung kämpft, positioniert sich die Schweiz als attraktiver Standort für Investitionen in Deep Tech, Industrial AI oder auch B2B-Software durchaus. Die Kombi aus politischer Stabilität hierzulande, technologischer Exzellenz und auch unternehmerischer Reife macht die Schweiz zu einem bevorzugten Ziel auch für internationale Investorinnen und Investoren. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Schweiz in der Lage ist, ausreichend eigenes Kapital zu mobilisieren, um diesen Aufschwung nachhaltig zu unterstützen. Ja, gehen wir in medias res. Wie kann jetzt die Schweiz mehr Instis, also institutionelle Investoren wie PKs, dazu bewegen, verstärkt in VC zu investieren, um die Abhängigkeit von ausländischem Kapital zu reduzieren? Was sagst du dazu, Guy?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Ich meine, man hat im 2022 PKs erstmal erlaubt, in VC zu investieren und wir wissen alle, wie zögerlich das angelaufen ist. Vielleicht müsste man hier jetzt auch den Mut haben, die Schraube ein bisschen anzuziehen und dann und halt sagen, hey, bis 2030 oder 2035 müssen PKs mindestens 1%, bis maximal die 5% in VC investieren. Das würde sicher das Ganze mal beschleunigen. Dann haben wir viele PKs, die kennen sich einfach nicht im VC-Markt aus und sie sind absolut nicht sichtbar. Ich meine, ich habe keinen einzigen PK-Manager an einem Startup-Event im letzten Jahr getroffen. Vielleicht fehlt es einfach hier noch an einer glaubwürdigen Plattform, auf der sich Fondsmanager ja, mit dem Ökosystem befassen können und hier in den Austausch gehen können, um sich aufzudatieren, wo sie auch investieren sollen und wie das funktioniert. Und drittens habe ich mir noch notiert, vielleicht muss man auch Anreizmechanismen für die PK-Manager in den Raum stellen. Ich meine, die sind vielleicht noch 5 Jahre da, aber der VC-Fonds, der geht 10, 15 Jahre, bis der erfolgreich ist und in 5 Jahren ist vielleicht noch die J-Curve und dann waren sie nur im Risiko und hatten gar nie eine Möglichkeit zur Upside und vielleicht müssten eben da diese Anreizsysteme auch nachdem das der Manager die PK verlässt, ja, noch irgendwie ein Incentive bieten, dass sie eben heute investieren. Aber hier muss man natürlich extrem vorsichtig sein, wenn man sowas in den Raum stellt, dass man nicht Anreize gestaltet, die es PK-Managern dann erlauben, einfach Geld sinnlos zu verjubeln und in eine Euphorie zu geraten.
Ja, genau. Ja, es ist, glaube ich, schon, das hat sehr viel mit Risikofähigkeit und Risikoakzeptanz zu tun. Oder ich habe mich vor kurzem sehr intensiv und lange mit einem PK-Manager ausgetauscht, der doch eine größere PK führt. Und er hat gesagt, schau mal, wenn ich schon nur ein Investment machen möchte, das Alternative, also wir sprechen nicht mal von VC, wir sprechen von P, wir sprechen von Real Estate, wir sprechen vielleicht von Hedge Funds. Aber schon nur dann muss er sich massiv rechtfertigen, vor dem Investment Committee so etwas zu machen, oder? Und er hat gesagt, schau mal, ich habe für meine PK eine sensationelle Rendite erzielt, die letzten Jahre hat mir das auch gezeigt, aber wurde dann an einem Investment aufgehängt, dem Biotech, das schiefgegangen ist, oder? Und das ist halt schon ein Riesenproblem. Und wenn ich dann das Gespräch führe mit angelsächsischen PK-Managern, dann heißt es, schau mal, ich kann 5% der Allokation oder des ganzen PK-Vermögens kann ich komplett frei investieren und ich werde auf diesen, also wenn ich das verjuble, wird es mir nicht schaden in meiner persönlichen Zielvereinbarung. Also die sind quasi wie frei, also nicht überall so. Als ich mit zwei PK-Managern gesprochen habe, unabhängig voneinander, die kennen sich auch nicht, haben wir das beide eigentlich ein ähnliches System aufgezeigt. Der eine war PK-Manager oder verantwortlich für die PK einer britischen Firma und der andere war verantwortlich für den US Endowment Fonds, also ein Fonds von einer größeren Universität. Und die können beide bis zu einem gewissen Teil, das ist eine kleine Summe, also wir sprechen hier von weniger als 50 Millionen, oder? Können die wie frei verfügen. Und das wird ihnen, wenn es schief geht, nicht negativ angerechnet. Hingegen, wenn es gut geht, haben sie trotzdem die Performance, oder? Das heißt, sie sind nicht dort, können andere Risiken eingehen und bekommen dann auch nicht eins auf den Deckel, wenn sie mal daneben hauen. Fun Fact ist, beide haben in den letzten 5 Jahren massiv profitiert von dem und ihre Investments in diesem Pocket sind jeweils extrem erfolgreich gewesen. Oder? Und na klar, das war zwischen 2018 und 2021, wo man kaum etwas falsch machen konnte in VC. Trotzdem finde ich das natürlich noch interessant. Also ich glaube, das ist der Mechanismus. Wir müssen da mehr an der Risikoaversität arbeiten hier und das kriegt man wahrscheinlich nicht so schnell raus. Und deshalb bin ich, was PKs betrifft, schon nicht skeptisch, aber verhalten optimistisch, dass sich das jetzt so schnell ändert. Ich wünsche es mir natürlich, aber da muss noch einiges passieren.
Ja, vielleicht hast du ja auch gesehen, heute in der FT, Financial Times, Donald Trump considers order to open US retirement plans to private equity. Also da ist auch wieder mal etwas am Gehen und vielleicht sollte man halt auch ein Guy Parmelin einfach etwas mehr pushen in diese Richtung.
Absolut, genau. Ja, bleiben wir noch kurz beim Artikel, gehen wir vielleicht ein bisschen weg vom Geld hin zu den Bereichen. Und meine Frage an dich, du bist ja wirklich ein herausragender VC. Wo hat jetzt die Schweiz das Potenzial, eine führende Rolle einzunehmen? In welchen Themen siehst du da Potenzial, speziell für die Schweiz?
Ja, ich meine, wir haben hier klar die Bereiche KI und Quanten, die wir hier im Podcast auch immer wieder aufnehmen und viele Startups bereits beleuchtet haben. Da sind wir 1A. Ich meine, wir sind eigentlich in all den Bereichen, wo wir die ETH, die EPFL, Uni Basel, Uni Zürich und auch Uni Bern und die anderen Universitäten haben, die Top-Forscher haben und die Innovation vorantreiben, da sind wir eigentlich überall sehr gut positioniert, eben in diesen beiden Bereichen. Aber wir sind auch in der Robotik enorm stark. Da haben wir Anibotics, Swissmile Robotics, Asento und so weiter. Life Sciences, Biotech, da sind wir traditionell schon extrem stark. Das darf man auch nicht verlässigen, dass wir hier weiterhin stark sind. Haben wir auch schon viele Exits hier kommunizieren können. Dann sind wir natürlich im neuen Sektor, einer, der mir stark am Herz liegt, Life Science KI, also die Schnittstelle zwischen der künstlichen Intelligenz und den Naturwissenschaften und auch dem Health Tech. In diesem Thema sind wir enorm gut aufgestellt. Eigentlich in fast allen Universitäten haben wir Spitzenforschung, viele Patente, viele Publikationen und auch Teams, die extrem hungrig sind, die Pharmabranche ja, ein bisschen zu disruptieren oder zumindest die Entwicklungsprozesse. Und dann sind wir auch gut, ob wir da wirklich führend sind, das finden wir dann noch raus. Trust Tech, ich meine, die Schweiz als ist überall sehr vertrauenswürdig, Cybersecurity. Klimatechnologien, wir haben ja vorher gerade über Climeworks gesprochen. Ich meine, das ist immer noch eine Spitzentechnologie und auch in Materialtechnologien sind wir eigentlich sehr stark. Also zusammengefasst, wir sind Innovationsweltmeister und das hat sich über die Jahre lang so entwickelt. Wir haben zwar keine Bodenschätze aber in der Schweiz, aber unser Rohstoff, das ist halt die Innovation und auf dem sollten wir auch aufbauen und unsere Zukunft damit vergolden.
Absolut, ja. Ihr könnt den Artikel gerne auf bilanz.ch unter Meistermacher lesen. Wir haben sehr viele positive Feedbacks erhalten und sind beide überzeugt, dass die Schweiz aktuell eine sehr gute Ausgangslage hat, um eben profitieren zu können, um sich profilieren zu können gegenüber den USA und auch innerhalb von Europa. Gut, gerne möchten wir an dieser Stelle einen Case vorstellen, der aktuell auf der Investmentplattform Omnium beworben wird. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und auch kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen, KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer über Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen oder wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten Investoren und InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großem Reach machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen Investoren zugänglich gemacht wird. Bevor wir in Medias Res gehen, möchten wir erwähnen, dass die Plattform Omnium Sponsorin von Burnrate ist und wir keine Empfehlung für ein Investment abgeben werden. Eine potenzielle Investition der Hörerinnen und Hörer von Burnrate liegt zu 100% in ihrem freien Ermessen und wir haften nicht für etwelche Kapitalverluste. Wir sprechen heute auf ein vielversprechendes MedTech-Startup aus der Schweiz, das die Haugeneilkunde revolutionieren will, nämlich Perivision. Das Team rund um CEO Patrick Kessel hat eine VR-basierte Plattform für Augenuntersuchungen entwickelt, die schneller, günstiger und skalierbarer ist als traditionelle Verfahren. Die Vision, Augentests überall zugänglich zu machen, von der Arztpraxis bis zum Altersheim. Das erste Produkt, ein visueller Feldtest via VR-Brille, ist bereits in den USA, UK und der EU zugelassen, hat über 70 Geräte verkauft und zeigt beeindruckende Ergebnisse. Jetzt sammelt das Unternehmen 2,5 Millionen Franken ein, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Höchste Zeit also, dass wir uns dieses Deep-Tech-Unternehmen näher anschauen. Guy, du hast Patrick an den Swiss Startup Days getroffen letzte Woche. Konntest du etwas Spannendes in Erfahrung bringen?
Ja, einiges. Ich kenne Patrick und den Case schon seit einiger Zeit und Patrick, der weiß genau, wo er mit Perivision hin will und er macht mir auch immer wieder einen sehr guten Eindruck. Ich meine, vielleicht kurz zur Finanzierungsrunde. Bei Omnium, da wollten sie mal mindestens 100.000 raisen. Das hatten sie innerhalb von 48 Stunden nach dem Go-Live gemacht. Und jetzt gehen sie bis auf 500.000 und da fehlt jetzt also auch nicht mehr viel. Der Rest, der wird von VCs gemacht. Da können wir später dann auch noch kurz drüber sprechen. Sie haben bereits ungefähr 500.000 Franken Umsatz gemacht. Wie du gesagt hast, in den USA, in der EU und in der Schweiz. In England arbeitet sie mit Partnern wie der NHS zusammen, damit ihr Testverfahren möglichst tief im System integriert werden kann. Und diese Partnerschaft, die scheint sehr gut anzulaufen und das Interesse ist extrem groß an Rollouts, sofern das dann auch funktioniert. Und ich habe mir hier noch notiert, Ihr Geschäftsmodell ist auch ganz wichtig. Das haben Sie auch sehr, sehr bedacht geplant. Sie verkaufen nicht einfach ein Pay-per-Use-Modell. Das sei extrem schwierig in dem Bereich. Das machen aber viele andere Startups so und die können fast nicht skalieren. Sie verkaufen ihre VR-Brille mit der Software, mit einer gewissen Servicegebühr oder sie haben monatliche Subscription, damit sie Umsatz machen und halten das Modell einfach möglichst einfach, sodass sie ja, so viele Geräte wie möglich auf den Markt bringen können.
Genau. Ja, vielen Dank für diesen Tour d'Horizon. Guy, ganz grundsätzlich, wie schätzt du das Skalierungspotenzial tatsächlich ein?
Ja, ich meine, Perivision ist in einem regulierten Markt und ich schätze den Markt sehr fragmentiert ein. Ich habe hier keine tiefe Marktanalyse gemacht, also das müsste jeder dann selbst noch machen. Sie müssen immer eine Zulassung haben, dann einen Versicherungscode und dann müssen Sie ja irgendwie die Ophthalmologiepraxen in den Ländern auch erreichen. Und die sind nicht zentral organisiert und das natürlich macht die Skalierung viel schwieriger. Perivision arbeitet zwar mit Distributoren zusammen, um hier Reichweite und Netzwerke zu gewinnen, das ist schon die richtige Strategie, aber wie rasch sie da skalieren können in Lateinamerika, in den USA, das ist nicht einfach zu sagen. Ich denke nicht, dass das dann einfach so anläuft und ein Selbstläufer wird.
Müssen Sie die Akzeptanz von den Krankenkassen bekommen oder nicht?
Das ist immer eine gute Frage bei solchen Medicinal Devices. Ich finde bei diesen Cases immer ja, weil auch wenn sie einen Mehrwert schaffen, der Endkunde, also du oder ich, wir wollen ja nicht noch für irgendeine Behandlung zusätzlich bezahlen, wenn das nicht von der Versicherung übernommen wird. Und daran sind schon sehr viele MedTech-Startups gescheitert. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass sie einen Versicherungscode haben, damit es über Krankenkassen abgerechnet werden kann. Patrick hat mir auch gesagt, dass sie bereits mit verschiedenen Versicherungscodes, also ihre Behandlung mit verschiedenen Versicherungscodes abgedeckt werden kann und dass je nach Krankheitsbild das analysiert wird.
Mhm. Die große Frage ist, ist es ein VC-Case oder nicht? Das habe ich mir schon dann gefragt. Ich kann es nicht abschließend beantworten aus meiner Perspektive. Ich finde schon, dass der Case interessant ist, hat sehr viele interessante Aspekte. Ich finde auch das Team überzeugend. Das sind auch einige Leute mit breitem akademischem Background involviert. Es sind Personen dabei, die auch aus der Industrie kommen, die viel auch in der Industrie Erfahrung gesammelt haben und die jetzt einbringen können. Also es hat schon einige spannende Aspekte. Und ja, also ich würde schon sagen, eines der spannenden Projekte. Allgemein muss ich aber auch offen zugeben, dass die Projekte, die im Moment auf Omnium präsent sind, alle sehr spannend sind. Also Omnium hat einen sehr guten Lauf im Moment und ich finde es schon noch interessant, wie sie das machen, wie einfach ein Investment auch ist, wenn man dort auf die Plattform geht. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, sondern ich habe mich da auch intensiv damit auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Runden, die ich eingangs erwähnt habe. Und das ist schon eine super Dienstleistung für Startups. Und Crowd Investing hatte ja immer so ein bisschen auch den Ruf, dass man jetzt nicht unbedingt die spannendsten Cases ansieht, sondern dass eigentlich die Cases dahin gehen, die sonst kein Kapital finden von professionellen Investoren. Und ich glaube, dem ist heute definitiv nicht mehr so, sondern es gibt auch in Deutschland ein paar sehr fähige und interessante Crowd-Investing-Plattformen und Omnium macht es in der Schweiz halt vor, was möglich ist, wenn man es mit professionellen Leuten macht, wenn man es gut aufsetzt und wenn man entsprechend auch in den Auftritt und die Kommunikation investiert. Geht mal schauen, omnium.ch, schaut euch mal diese Cases an, eben wie zum Beispiel Perivision und auch weitere. Wir werden in der nächsten Ausgabe einen weiteren Case präsentieren, der im Moment auf Omnium präsentiert wird. Der Hinweis, der Case ist noch offen bis nächste Anfang nächster Woche. Das heißt, wenn ihr bei Perivision noch investieren wollt, macht das bitte jetzt am Wochenende oder am Montag, sonst ist der Zug dann hier abgefahren. Guido, wolltest du noch was sagen?
Ja, genau. Eben, ich meine, das mit dem Crowdfunding, da hatten wir auch schon Hörerfragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Ich meine, ich finde es immer kritisch, wenn im Crowdfunding eine selbststehende Runde aufgenommen wird, also nur Kapital von der Crowd, dann hast du gar niemanden, der professionell die Runde preist. Und wenn hier ein VC an Bord ist, wie es hier bei Perivision ist, das hat mir der Patrick auch gesagt, eben Zülke, Medcap und Dart Ventures, die investieren auch in der Runde, dann hat man wenigstens noch so ein Sanity-Check, wie man dem so schön sagt, dass sich das jemand professionell angeschaut hat und der Deal gewettet ist und irgendwie eine Didi gemacht wurde. Und das finde ich schon gut, wenn sie da so in eine Co-Investment-Rolle reinkommt. Das heißt auch eben, die Runden sind nur kurz online und da muss man sich rasch entscheiden, ob man investiert. Und das soll jetzt auch keine Investment-Empfehlung sein, aber das ist das, was mir auch positiv auffällt jetzt.
Absolut, sehr guter Punkt, genau. Also, long story short, wenn ihr selber mal ein Investment machen wollt auf einer Crowd-Investing-Plattform, schaut euch auch genau an, ob eben auch andere Investoren, professionelle Investorinnen und Investoren bereits mit an Bord sind. Vielen Dank, Guy. Gehen wir doch weiter und kommen last but not least zur Transaktion der Woche. Und zwar beschäftigen wir uns mit Hilo. Sagt man Hilo oder Hilo, Guy?
Ich gehe mal davon aus, man sagt Hilo, wenn man da ins Englische geht. Aber wir Schweizer dürfen gut Hilo sagen.
Ja, sagen wir mal Hilo. Bleiben wir beim Schweizerenglisch. Hilo, die früher bekannt waren als Aktia, haben ihre Series B in der Höhe von 42 Millionen Dollar abgeschlossen. Wow, das ist aber wirklich eine große Runde. Ein starkes Signal für ein Health-Tech-Unternehmen aus der Schweiz. Guy, kannst du uns kurz mitnehmen, woher kommt die Firma?
Ja, Hilo wurde im 2018 als Spin-off von CSM, also CSM in Neuenburg, gegründet. Ihr erstes Produkt war ein Armband zur kontinuierlichen Blutdruckmessung, ganz ohne Manschette, also komplett einfach sensorbasiert. Jetzt mit dem Rebranding zu Hilo, wird klar, sie wollen nicht nur ein Wearable bauen, sondern sich als Plattform für kardiovaskuläre Prävention positionieren.
Das Rebranding ist strategisch nachvollziehbar. Der Markt für reine Wearables ist überfüllt. Da braucht es eine Differenzierung. Sie greifen ein weltweites Gesundheitsproblem auf, nämlich Bluthochdruck. Oder in der Fachsprache auch Hypertonie genannt. Kannst du uns mehr dazu sagen, Guy?
Ja, von Hypertonie, da sind laut WHO 1,4 Milliarden Menschen betroffen, aber mehr als die Hälfte, also 700 Millionen, die wissen das gar nicht oder sind zumindest unzureichend behandelt. Und das ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern das verursacht halt dann auch enorme Kosten für das Gesundheitssystem, wenn das zu spät diagnostiziert wird. Und das Problem, das darunter liegt, ist, heute passieren Blutdruckmessungen viel zu selten und einfach manuell, periodisch, irgendwann, vielleicht einmal pro Tag, wenn man weiß, man muss mal nachschauen. Und genau da setzt Hilo an. Sie wollen das kontinuierlich machen, um eben auch Anomalien und temporäre Bluthochdrücke messen zu können. Und das finde ich extrem stark. Sie setzen nicht nur auf das Gerät, sondern eben auf einen datengetriebenen kontinuierlichen Ansatz.
Ja, ich habe mir das Produkt mal näher angeschaut. Das ist ein tragbares Gerät mit optischem Sensor, das kontinuierlich und automatisch den Blutdruck misst. Also es ist keine Pumpe, keiner Interaktion, man kann sagen, man trägt es einfach und die gesammelten Daten werden in der Hilo Cloud verarbeitet, wo eine KI-basierte Analyse erfolgt. Patientinnen und Patienten erhalten dann individuelle Rückmeldungen, Warnungen oder eben Handlungsempfehlungen. Sie sprechen von einem digitalen Herz-Kreislauf-Coach. Das tönt in der Tat interessant.
Ja, eben viel mehr als nur ein Device, mit dem sie gestartet haben. Sie bauen jetzt eine End-to-End-Plattform, die Patienten, Ärzte und sogar Krankenkassen vernetzen soll. Also nicht nur Monitoring, sondern langfristig wollen sie auch Therapieintegrationen, Remote-Diagnostics und vielleicht sogar digitale Interventionen anbieten.
Ja, das braucht in der Regel viel Kapital. Ein Device und nun die Erweiterung zur Plattform. Hilo ist bereits bei der Series B B angelangt, gehen wir doch kurz durch unsere modellierte Cap-Table. Hilo hat sich über mehrere Finanzierungsrunden eine beachtliche Cap-Table aufgebaut.
Ja, absolut. Und das wird jetzt ein wenig eine Aufzählung Ihrer Chronik. Die Finanzierungsstory begann im Juli 2018, also nur 2 Monate nach der Ausgründung von CSEM. Da hat Translink Capital aus dem Silicon Valley, Red Alpine, renommierte Schweizer Business Angels und auch kanadische Investoren und der US Spark Street Capital investiert. Das waren 4 Millionen und die Pre-Money-Bewertung war damals bei etwas über 5 Millionen angesetzt.
Diese Seed-Runde wurde im März 2020 erweitert mit weiteren 6 Millionen, angehört von Red Alpine. Neben den bestehenden Investoren ist Verve, damals noch unter investiere.ca, Libra aus New York und einige weitere Investoren dazugekommen. Die Pre-Money-Bewertung wurde auf rund 17 Millionen Schweizer Franken angesetzt.
Ja, nicht viel später, wie damals im Venture-Bereich üblich, 18 Monate, im November 2021 kam die Series A. Da konnten sie noch gerade auf dem Hoch der VC-Jahre racen. Und da ist der paneuropäische VC Molten Ventures, damals bekannt als Draper Esprit, mit eingestiegen. Sie haben die 17,5 Millionen US-Dollar-Runde angeführt. Und damals kam auch noch der deutsche Health- und MedTech-VC 415 Capital dazu und die bestehenden Investoren wie Red Alpine, Verve, Translink und Co. haben wieder mitgemacht. Damals ist die Bewertung auf 47 Millionen Pre-Money angestiegen, also eine sehr schöne Equity-Story bis hier.
Genau, bis hier. Wenn unsere Modellierte Capital bestimmt wurde, im Q4 23 über mehrere Closings nochmal 27 Millionen in einer Series A2 von bestehenden und neuen Investoren investiert. Als neuer Investor kam niemand Geringeres als Kozla Ventures, einer der legendären Silicon Valley VCs mit on board. Die Bewertung wurde im neuen Umfeld bei 34 Millionen Pre-Money angesetzt.
Ja, und nun, 2025, April, die Series B, ein richtiger Kracher. Da wurden nochmals 42 Millionen US-Dollar in die Firma investiert. Die Runde wurde diesmal auch wieder mit enormen Branchengrößen aufgefüllt. Early Bird Health und Wellington Partners haben nämlich die Runde angeführt. Und als weitere Investoren kamen der K-Fund und Natural X Health Ventures dazu. Auch die bestehenden Investoren haben wieder investiert und diesmal wurde die Pre-Money wieder nach oben korrigiert und zwar auf 77 Millionen. Wenn unsere Angaben stimmen, ist die Runde noch nicht vollständig abgeschlossen, aber das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, was schließt du daraus, Guy, dass die Bewertung so volatil war? Ich meine, sie war relativ hoch auf 47, dann runter 34, jetzt hoch auf 77. Das ist schon ein massiver Schritt. Was ist passiert in dieser, was war die Zeit? Das war Q4 23 bis Q1 25. Also sind 1,5 Jahre dazwischen, wenn ich richtig berechne, oder?
Also der Sprung nach oben, wie meinst du?
Genau, wenn, was könnte da passiert sein?
Ja, ich denke, das ist einfach die Marktakzeptanz. Ich meine, ich habe heute gerade von einem Kollegen gehört, dem wurde das Gerät in der Schweiz von einer Ärztin empfohlen und ich meine, das heißt, sehr wahrscheinlich beginnt jetzt da die Traction zu stimmen und eben sie treffen auch irgendwo in die Region der Zielgrößen im Umsatz oder von anderen KPIs, die sie Investoren versprochen haben. Das ist immer, man verspricht Wachstum und wenn man das erreicht, dann wird die Bewertung entsprechend angepasst. Ja. Und die Investoren jetzt glauben, dass das eine Erfolgsstory werden kann.
Genau, schauen wir uns mal die Bottomline an. Also man ist bei 100 Millionen Schweizer Franken, die man aufgenommen hat. Und wenn unsere Zahlen stimmen, haben sie im Moment eine Post-Money-Bewertung von 118 Millionen.
Ja, wenn man das so anschaut, das sieht schon noch tough aus. Also nicht ein riesiger Step-up der Bewertung gegenüber dem gesamten investierten Kapital. Und wenn alle Investoren hier eine Leak-Pref haben, hoffen wir mal für das Team, dass es nur eine einigste Leak-Pref, dann würden zuerst mal die ersten 100 Millionen bei einem Exit dann die Investoren zurückgezahlt werden. Nun sind sie aber gut kapitalisiert, oder? Sie haben 40 Millionen auf dem Konto und können Vollgas geben. Und da wollen sie natürlich jetzt die Bewertung nach oben treiben, bis das zum Exit kommt, sodass es hoffentlich für alle ein guter Case wird.
Was denkst du, wie viel Umsatz machen die heute? Wenn sie eine Bewertung von 77 abrufen, was sind die Multiples in dem Bereich? Hast du mal nachgeschaut?
Da habe ich jetzt nicht direkt nachgeschaut, aber ich schätze mal ein, wenn man die Branchenmultiples von quotierten Firmen anschaut, sind die relativ niedrig. Aber so also auf ein Venture, das jetzt sehr wahrscheinlich am Beginn der Wachstumsphase ist, da hat man sicher ein 20er oder sogar 30er Multiple obendrauf. Also ich gehe davon aus, die Firma macht irgendwo zwischen 3 bis 6 Millionen Umsatz.
Viel mehr. Nur so wenig, denkst du?
Okay. Gehe ich mal davon aus, aber es kann sein, dass sie schon die 10er Grenze überschritten haben.
Ja, ich war ein bisschen höher. Ich bin um die 10, könnten wir mal in Erfahrung bringen. Jetzt gibt es natürlich ein sehr gutes Exit-Potenzial hier. Also diejenigen Firmen, die es wirklich schaffen, eine kritische Größe zu erreichen, die werden auch übernommen. Die Frage ist halt, schaffen sie die kritische Größe und wo liegt die kritische Größe? International wahrscheinlich so um die 20 bis 30 Millionen. Und sie sind nicht schon Innovationsführerin. Ich meine, sie sind regulatorisch am weitesten vorne, also ganz vorne mit dabei und haben da den beschwerlichen Weg zu einem großen Teil geschafft, oder? Und das ist ja genau die große Hürde, an denen viele scheitern. Und dort sind sie weiter. Und wie gesagt, das ist erwähnt, die Leistungserbringer, also vor allem die Ärztinnen und Ärzte, die Spitäler, die empfehlen das Produkt teilweise sogar schon, was doch schon interessant ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Hilo eine große Erfolgsstory werden wird und dass man jetzt eigentlich den Rubikon überschritten hat und auf gutem Wege ist zu einem Erfolgscase für die Schweiz zu werden. Ja, glaube ich schon beachtlich, wie sie diesen Mix aus Kapital und auch strategischem Zugang hinbekommen haben. Die Frage ist noch vielleicht, die interessiert, was machen sie jetzt mit dem frischen Geld?
Ja, das habe ich jetzt aus offiziellen Medienberichten. Sie wollen vor allem in zwei Themen investieren. Erstens die internationale Skalierung. Oh Wunder. Das ist natürlich der US-Markt auf dem Schirm und auch gewisse Schlüsselregionen in Europa. Und dann wollen sie eben die Plattform weiter ausbauen, neue Features, klinische Validierungen nochmal weiter vorantreiben und auch ihre Analysen ausweiten auf weitere Krankheitsbilder, die mit dem Bluthochdruck verbunden sind. Könnte zum Beispiel auch Diabetes oder Nierenerkrankungen sein, wo ihre Devices ihre Anwendungen finden.
Sehr gut, ja. Das wäre es gewesen mit Burnrate, Folge 50, dem WC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen doch in eurem Netzwerk. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank für eure Treue. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.